Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 79. Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Folge ist ziemlich speziell. Ja, okay, das sage ich gefühlt bei jeder Episode, aber heute gilt das mehr denn je gleich mehrfach. Warum? Weil wir heute nicht mit einer Person sprechen oder weil ich heute nicht mit einer Person spreche und auch nicht mit zwei. Heute sind wir, soweit ich weiß, 9. 9 Expertinnen der additiven Fertigung sind in der Leitung. Ob das funktioniert und wohin das führt, das erleben Sie jetzt quasi live. Sie werden sich fragen, was haben all diese Menschen, die uns gleich zugeschaltet sind, gemeinsam? Antwort: Sie alle haben gelernt am DMRC, dem Direct Manufacturing Research Center an der Universität Paderborn. Spoiler-Alarm: Was ich persönlich am faszinierendsten finde, ist, in wie viele Richtungen es die Absolventinnen verschlagen hat. Es ist ein Spiegelbild der Möglichkeiten, die die junge Technologie bietet. Wir werden gleich hören von Kunststoffexpertinnen, von Metallnerds, von AM-KonstrukteurInnen und BeraterInnen. Sie arbeiten allesamt in namhaften Firmen oder haben solche Firmen selbst gegründet. Sie werden sich gleich im Laufe des Gesprächs selbst vorstellen. By the way, gefühlt sind sie allesamt promoviert, aber im Vorfeld konnten wir uns auf ein allseitiges Du einigen. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Übrigens, natürlich gibt es sehr viel mehr Menschen, die am DMRC tätig sind bzw. waren. Sie sind alle hiermit gegrüßt und ich bitte um Entschuldigung, dass ich sie nicht alle eingeladen habe. Den Anfang der heutigen Diskussion markiert jemand, der zum Nukleus des DMRC gehört. Ich rede von Dr. Erik Klemp. Das war jetzt ganz sicher das letzte Mal, dass ich Doktor gesagt habe. Moin Erik, stelle dich und deine Rolle beim DMRC bitte selbst kurz vor.
Ja, moin. Zur Person, ich bin 57 Jahre alt, in Flensburg geboren. Man hört es so ein bisschen auch an der Sprache. Habe in Clausthal-Zellerfeld studiert und dann auch promoviert, tatsächlich im Bereich Additive Manufacturing. Bin jetzt wieder zurück in den Harz nach etlichen Industriestationen und kümmere mich jetzt bei der Firma Whitesell Eisenhut in Osterode um Wasserstoff und um additive Fertigung, versuche in dieser Kernaufgabe das Siebdruckverfahren mit unseren beiden Firmen Whitesell und Accentis nach vorne zu bringen und dort für Brennstoffzellen und Elektrolyse Bipolarplatten herzustellen. Das können wir im Laserauftragsverfahren, das können wir aber auch mit Pulververfahren und das können wir eben auch im Siebdrucken. Das ist eine super spannende Sache, weil man unheimlich viele Sachen, unheimlich viel Wissen zusammenbringen muss und auch unheimlich viele Menschen zusammenbringen muss. Das ist das, was wir auch im DMRC gemacht haben. Im DMRC sind wir ein Haufen von Nerds gewesen. Ich gucke hier auf die Liste und ich bin echt begeistert, was wir für tolle Menschen dort hatten und wie die sich auch entwickelt haben. Gegründet das DMRC 2008, 2009 von 4 Industriepartnern auf eine Initiative von Boeing. Treiber maßgeblich war Hans-Joachim Schmid, der heute noch Leiter der Partikelverfahrenstechnik ist. Was uns irre geholfen hat, war eine Förderung durch Andreas Pinkwart. Durch die Förderung konnten wir industrienah gemeinschaftlich Projekte durchführen. Das heißt also, wir konnten das Geld aus dem, die Mittel aus der Förderung nehmen. Wir hatten Einzahlungen von den Partnern, wir hatten Förderprojekte. Und das war der große Trick dabei. Wir konnten nämlich jeden Euro, den wir eingenommen haben, konnten wir für jeden Partner im bis zu 30-fach vervielfachen. Jeder hat eingezahlt, alle haben die Ergebnisse gekriegt und alle haben sich diese Ergebnisse dann auch geteilt. Gut, das hat nicht alle wirklich interessiert. Also ein Metaller interessiert nicht zwangsläufig der Kunststoff, aber es wurde unheimlich viel Wissen transportiert. Und ich denke, das war der Kern oder das ist der Kern des DMRC.
Okay, das soll reichen erstmal. Wir erfahren gleich noch mehr vom DMRC. Erik, du hast gesagt, viele tolle Leute sind in der Leitung, sehe ich auch so. Lass uns mit einer Vorstellungsrunde beginnen. Ladies first. Lena, stell du dich bitte zunächst mal vor.
Ja, mein Name ist Lena Risse. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe in Paderborn Maschinenbau studiert und dann auch dort am DMRC promoviert. In meinem Promotionsthema ging es so ein bisschen um ein Querschnittsthema zwischen Biomechanik, Maschinenbau und additiver Fertigung. Und ich habe mir gemeinsam mit einem örtlichen Krankenhaus ein Konzept entwickelt, wie all unsere Ingenieursmethoden dabei helfen können, komplexe medizinische Problemstellungen besser behandeln zu können. 2020 habe ich dann promoviert und im gleichen Jahr mit Jan, der auch hier in der Runde vertreten ist, die AME GmbH gegründet. Und dort bin ich seit 2021 als technische Leitung tätig. Wir sind ein Ingenieurdienstleister, erstmal ganz klassisch mit den Schwerpunkten Konstruktion, Simulation und Strukturoptimierung. Wir beraten aber unsere Kunden auch in Bezug auf die Einführung und Nutzung von AM, schauen uns deren Produktportfolio an und schauen eben, welche sinnvollen Einsatzmöglichkeiten für AM es gegebenenfalls gibt und unterstützen dann auch bei den ersten Bauteilen, diese eben AM-gerecht zu gestalten, all die nützlichen und wichtigen Dinge zu berücksichtigen, damit diese Einführung auch erfolgreich ist.
Perfekt, danke. Kommen wir zu Stefan Josupheit. Stefan, sag du bitte ein paar Worte zu dir.
Sehr gern, Stefan. Also ich bin auch Stefan Josupheit, bin heute 37 Jahre alt. Ich war von 2013 bis 2017 am DMRC, damals über den Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik. Also der Start der wissenschaftlichen Arbeit ist tatsächlich mehr als 10 Jahre zurück. Nach meiner Zeit am DMRC, ich habe mich dort primär um Prozessanalyse und Prozessmanagement Analyse des Druckprozesses beschäftigt für Powderbed Fusion. Bin dann gewechselt zur BASF 3D Printing Solutions GmbH in Heidelberg. Das ist eine Tochterfirma der BASF, aber so ein bisschen ausgekoppelt als Startup, eben darauf ausgelegt, auch den schnellen Markt des 3D-Drucks schnell bedienen zu können und schnell uns darauf einstellen zu können. Bin dort tätig in der Position als Geschäftsbereichsleiter Powderbed Fusion. Das heißt, alle Kunststoffdruckpulver, die BASF verlassen, liegen in meinem Verantwortungsbereich. Ist also ein einmal spannendes Feld, auch mit einer großen Verantwortung. Und es macht natürlich besonders Spaß, da an der vordersten Front für Materialinnovation zu sein in dem Bereich nach wie vor. Aber es geht eben auch nicht nur um Materialien, ist das Spannende. Denn kein Material alleine wird irgendwie dafür verantwortlich sein, eine neue tolle Applikation zu entwickeln, sondern es geht natürlich irgendwo immer über die Prozesskette, die wir mit betrachten. Das heißt, wir gucken über das Material hinaus Prozesskettenelemente wie Design, Simulation, Post-Processing an, um dann schließlich auch neuen Materialien zu einem Markt zu verhelfen.
Okay, danke Stefan. Jetzt haben wir noch einen Stefan in der Leitung, nämlich Stefan Leuders. Stefan, stell du dich bitte auch noch kurz vor.
Das werde ich gerne machen. Ja, Stefan Leuders, mein Name. Ich bin 39 Jahre alt. War von 2010 bis 2016 am DMRC und habe dort promoviert. Anschließend bin ich zum Stahl- und Technologiekonzern voestalpine gewechselt, dort zu dem Additive Manufacturing Center, welches in Düsseldorf angesiedelt ist. Das war damals im Aufbau. Ich war ein Mitarbeiter der ersten Stunde mit 2 weiteren Kollegen. Das heißt, wir sind mit 3 Leuten angefangen in Düsseldorf. Inzwischen sind wir auf ca. 30 Mitarbeiter gewachsen. Was machen wir? Wir machen das ganze Engineering und die Fertigung von Werkzeugeinsätzen, die additiv gefertigt werden und die nachher in den Kunststoffspritzguss oder auch Aluminiumdruckguss primär gehen. Das Ganze mittels Laser Powderbed Fusion. Und darüber hinaus haben wir seit kurzem die Technologie Laser Metal Deposition aufgebaut. Dabei geht es dann um die insbesondere Reparatur und Instandsetzung von Großwerkzeugen, so zum Beispiel für das Presshärten von Automotive-Komponenten. Und in dieser Gesellschaft bin ich verantwortlich für die Abteilung Technology and Innovation. Das heißt, wir kümmern uns zum Beispiel um neue Prozessrouten, wenn neue Werkstoffe verarbeitet werden etc. Aber auch wir haben diverse Projekte, die sich insbesondere um die Applikationsentwicklung drehen. Das heißt, wenn es neue Lösungen bedarf für den Werkzeugbau, so zum Beispiel durch die Integration von Aktuatorik oder Sensorik für Werkzeuge, dann wird das bei mir in der Gruppe verfolgt. Und ein wesentlicher Schwerpunkt darüber hinaus ist noch das Thema Materialentwicklung. Da arbeiten wir eng mit Schwestergesellschaften aus dem Technologiekonzern zusammen. Das heißt, wenn es um neue Werkstoffe geht, die für den Werkzeugbau verwendet werden, dann kommen die bei mir in der Abteilung auf die Anlagen und wir schauen, dass da Prozessrouten entwickeln, die technisch und wirtschaftlich da sind, wo wir sie brauchen.
Perfekt, danke. Wir reichen das Mikro weiter an Dominik Ahlers. Dominik, bitte.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Dominik Ahlers, mein Name. Ich bin jetzt 36 Jahre, nee, ich werde 36 Jahre, 35 Jahre bin ich alt. Bin 2014 zum DMRC gekommen und habe mich dort während meiner Zeit mit der Parameter- und Prozessoptimierung der Titan 6.4-Legierung beschäftigt. Bin dann 2021 damals noch zu SLM Solutions gewechselt, mittlerweile ja Nikon SLM Solutions. Wir sind einer der führenden Hersteller von Metall-Laser-Pulverbettanlagen. Und bei Nikon SLM bin ich verantwortlich für öffentlich geförderte Projekte. Das heißt, konkret bin ich dauerhaft in einem sehr engen Austausch mit unserer Entwicklungsabteilung, mit der Vorentwicklungsabteilung, um dann strategisch und mit der jeweiligen Zeitschiene der Themen die Entwicklungsthemen in öffentlich geförderte Projekte zu bringen. Wir alle wissen, dass das manchmal ja etwas Zeit in Anspruch nimmt, bis dann die Themen ans Laufen kommen, bis die Projekte mit einem positiven Bewilligungsbescheid starten können. Das ist eine super spannende Aufgabe, da ja in regelmäßigen Abständen neue Projekte angeschoben werden, neue Konsortien gebildet werden. Ja, es bringt viel Abwechslung und macht wirklich Spaß.
Prima, Dankeschön. Damit geht der Staffelstab weiter an Alexander Sieger. Alexander, bitte melden.
Ja, einen schönen guten Tag von meiner Seite. Alexander Sieger, mein Name, wie wir schon sagten. Ich bin 38 Jahre alt. Ich musste auch kurz drüber nachdenken. Man wird heutzutage nicht mehr so häufig gefragt. Ich war von 2013 bis 2018 beim DMRC tätig und habe mich mit Gitterstrukturen beschäftigt. Ich habe mich mit Stählen beschäftigt, speziell für Spritzgusswerkzeuge, wie sie sich verhalten und was sich gerade dort eignet. Ich habe mich aber auch neben dem mit Schadensfällen beschäftigt und konnte im Prinzip mich mit vielen Anwendungen bereits auseinandersetzen, was mir später in meinem Beruf schon zum Vorteil geführt hat. Ich habe dann angefangen bei der Voestalpine zu arbeiten als Innovation Manager und konnte dort mich mit unterschiedlichen Technologien befassen, das heißt von LPBF, also Pulverbett, LMD bis zu Warm hatte ich Projekte dort und habe da als Materialwissenschaftler auch irgendwo mein Herz dazu gebracht, irgendwo im Bereich LMD weiterzumachen, weil hier auch die Möglichkeit besteht, im Multimaterial zu arbeiten. Ich kann Werkstoffe dahin bringen, wo sie wirklich benötigt werden und arbeite dementsprechend seit 2022 für die Firma Makino, eigentlich ein Hersteller von CNC-Anlagen und EDM-Anlagen, hat aber die Aufgabe jetzt auch bekommen, sich mit additiver Fertigung zu beschäftigen, hier mit Laserauftragsschweißen. Und hier kann ich meine Erfahrungen einsetzen und mich mit Anwendungen auseinandersetzen und die richtigen Materialien dafür aussuchen.
Perfekt, Dankeschön. Weiter geht's mit Thomas Reier. Hallo Thomas.
Hallo zusammen, guten Morgen. Ja, ich bin 35 Jahre alt. Ich muss auch eben schon schmunzeln bei den anderen beiden. Ich muss auch drüber nachdenken, wie alt bin ich denn eigentlich? Ich habe 2011, glaube ich, oder 2010 schon angefangen am DMRC als Ständische Hilfskraft und bin dann 2013 auch als Mitarbeiter angefangen. Ich habe mich damals beschäftigt, schon im Rahmen der SAK-Tätigkeit und dann auch danach mit dem Design für additive Fertigung, insbesondere aber dem automatisierten Design von Leichtbaustrukturen, also von Optimierungen und im Rahmen des Projekts damals für Satellitenbauteile, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, Dinge additiv zu drucken, geht das überhaupt, bin ich eigentlich darauf gestoßen, dass das, was ich eigentlich erwarte von Software, die Bauteile für die additive Fertigung konstruieren kann, also vielleicht ein CAD-System, aber eben auch Optimierungssoftware, da war ich nicht begeistert, die konnte einfach nicht das, was sie sollte und habe das dann Stück für Stück zu meiner Aufgabe gemacht, in der Promotion zunächst und dann aber auch nachher bei der Firmengründung eine eigene Software zu entwickeln, die genau das kann, die automatisiert Leichtbaugeometrien fertig, druckfertig für die additive Fertigung erzeugt. 2018 bin ich dann noch kurz vor der Promotion gegangen vom DMRC, habe ausgegründet, die M&Date GmbH gegründet. Die haben wir dann ein Jahr später, 2019, schon wieder verkauft. Und zwar sind wir Teil geworden der Simufact GmbH damals unter dem Dach von Hexagon. Simufact könnte durchaus auch ein Begriff sein im Bereich der Prozesssimulation, also der Drucksimulation, um zu wissen, was tatsächlich aus der Maschine kommt. Und das Ziel war eben, diese automatisierte Konstruktion so weit zu treiben, dass sie mehr über das Bauteil und den Prozess weiß als Ingenieur vorm Rechner, inklusive Konstruktion und Fertigung, das zusammenzubringen. Und dafür bin ich immer noch zuständig jetzt bei Hexagon, dass wir die Software weiterentwickeln, verbinden mit anderen Simulationstools, Zwischendurch war ich verantwortlich für den Aufbau der neuen Cloud-Architektur Nexus, bei der es darum geht, dann wirklich offen verschiedene Produkte miteinander zu verbinden, sodass man einen durchgängigen Prozess hat von Bauteilkonstruktion, Validierung, Prozesssimulation, Prozessvorbereitung hin zur Qualitätssicherung und bin damit ja wirklich aus meinem eigentlichen reinen Maschinenbauer-Hintergrund in die Softwareentwicklung gewandert und fand das eigentlich ganz spannend, so was man machen kann aus dem DMRC, was gar nicht vorher im Fokus stand beim DMRC, aber wirklich gute Möglichkeiten geboten hat.
Danke, Thomas. Wir spielen den Ball weiter in Richtung Jan-Peter Brüggemann. Hallo Jan, sag kurz was zu dir.
Ja, hallo, guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Jan-Peter Brüggemann, ich bin 38 Jahre alt und ich habe einen etwas bewegten Weg gehabt in Richtung DMRC. Zunächst 2007 in Dortmund angefangen habe, Maschinenbau zu studieren, bin dann dort dreimal durch Mechanik durchgefallen und bin dann an die Fachhochschule nach Meschede gegangen. Glücklicherweise haben die mich dort aufgenommen und habe dann dort meinen Bachelor gemacht, bin dann weiter an die Uni Paderborn, um meinen Master zu machen und das hat dann auch 2014 geklappt und habe dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachgruppe Angewandte Mechanik angefangen zu studieren. Böse Zungen behaupten, dass wenn man das so oft geübt hat, sollte man das dann irgendwann auch können. Und habe dann eben halt am DMRC im Metallbereich mich getummelt und habe Optimierungsstrategien für Strukturbauteile mittels additiver Fertigungsverfahren im Rahmen meiner Promotion 2019 entwickelt. Und wie Lena auch schon erwähnte, habe ich mich dann 2020 mit ihr zusammen selbstständig gemacht, habe die Advanced Mechanical Engineering GmbH gegründet und das wäre so ohne das DMRC nicht möglich gewesen, tatsächlich, weil eben halt viele Erstkontakte über das Netzwerk, unter anderem auch von Erik, eben halt entstanden sind. Und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für.
Danke, Jan-Peter. Damit kommen wir last but not least zu Ulrich Jahnke. Moin, Uli.
Moin in die Runde. Ja, wo alle mit ihrem Alter angefangen haben, habe es mir aufgefallen, ich bin der Einzige, der wahrscheinlich schon eine 4 vorne stehen hat. Ich bin 40 Jahre alt inzwischen. Bin zum DMRC gekommen durch mein Studium an der Uni Paderborn. Ich habe Ingenieurinformatik studiert, damals noch im Diplom, also das Beste beider Welten vereint, den Maschinenbau und die Informatik und dann 2011 am DMRC angefangen. Fokusthemen, Prozesskostenrechnung, Qualitätsmanagement, also eher, ich sag mal, technologieübergreifende Themen bearbeitet und zuletzt mich der Frage gewidmet, wie kann denn additive Fertigung dazu beitragen, Produktpiraterie zu verhindern, beziehungsweise wie kann man Produktpiraterie in der additiven Fertigung verhindern. Und das führte uns ja auch ähnlich wie bei einigen anderen, die wir schon gehört haben, in die Richtung der Ausgründung. 2018 habe ich mit zwei Kollegen die Additive Marking GmbH gegründet, mit dem Ziel, man hört das schon so ein bisschen im Firmennamen, erstmal im Fokus der additiven Fertigung zu bleiben, zweitens aber das Thema Marking, also Produktkennzeichnung, weiter in die digitale Prozesskette zu bringen, mit dem Ziel, dass jedes Bauteil, was additiv gefertigt wird, ja direkt aus dem Druckjob rückverfolgbar gekennzeichnet ist, sodass dann ja am Ende des Tages das physische Bauteil über die komplette Prozesskette mit dem digitalen Zwilling, wenn man so nennen will, mit dem digitalen Produktpass verknüpfbar ist, um so Fragen zu beantworten. Auf welcher Anlage wurde das Bauteil gefertigt? Mit welchem Material? Mit welchen Prozessparametern? Gab es eine Lizenz für den Druck? Welche Prozessschritte hat das Bauteil dann, ich sag mal so, im Rahmen der Nachbearbeitung erlebt? Und im Rahmen der zirkulären Wertschöpfung jetzt immer wichtiger werdend auch die Frage, wie muss das Bauteil denn am Ende des Tages recycelt werden? Und genau, in dem Feld treiben wir uns gerade um als Softwarehersteller, mittlerweile nicht mehr nur noch im Fokus der additiven Fertigung, sondern allgemein als Lösungsanbieter für Traceability und zur Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit industrieller Komponenten.
Prima, vielen Dank. Danke für diese Vorstellungsrunde. Ich bin tatsächlich erstaunt, in wie viele Richtungen ihr gegangen seid. Deshalb gebe ich den Ball noch erstmal einmal zurück an Erik mit der Frage, Erik, wie viele Menschen haben bisher am DMRC studiert bzw. promoviert?
Wir haben gerade die letzte Promotion, die Promotion 29, erleben dürfen. Der Herr Hirsch hat zwar noch nicht den Doktortitel, aber hat die Prüfung meines Wissens schon gehabt. Also wir haben 29 Leute, die promoviert haben. Und ich habe überlegt, die Frage kommt jetzt da nicht aus dem Nichts, aber ich weiß nicht, wie viele Leute dort am DMRC studierend unterwegs waren. Am Ende meiner Vorlesung hatte ich 150 Leute drin sitzen. Ich würde mal tippen, ungefähr 1000 Studierende, die bisher am DMRC und an der Uni dann den Studiengang Additive Fertigung oder das Modul Additive Fertigung belegt haben.
Was sind denn die Voraussetzungen, um am DMRC studieren zu dürfen?
Und man studiert ja nicht am DMRC, sondern an der Hochschule in Paderborn. Und ja, da ist die klassische Voraussetzung eine Hochschulreife.
Das heißt, Kosten fallen keine an?
Nein, also meines Wissens gibt es keine Studiengebühren mehr und damit muss man nur für sich selber sorgen. Die einzigen Kosten, die man hat, sind halt die Kneipenkosten. Aber
okay, gib uns bitte einen kurzen Überblick über den Lehrplan. Was steht da drauf?
Also es gibt initiiert damals noch zu meiner Zeit ein Mastermodul Additive Fertigung. Das ist mittlerweile zweisemestrig. Das hält der Hans-Joachim Schmid. Dort geht es zunächst mal um Verfahren, also Lasersintern, Polymere, Metallstrahlschmelzen, FFF, Elektronenstrahlschweißen. Dann gibt es aber auch solche Punkte wie Wirtschaftlichkeit, Qualitätssicherung, Produktschutz, Standards, Arbeitssicherheit. Also im Prinzip das gesamte Paket, was man wissen muss, um in additiven Fertigungsverfahren erfolgreich zu sein. Der Trick jetzt beim DMRC ist noch, dieses das war das Mastermodul, das gerade eben beschriebene. Es wird dazu noch gelehrt oder man kann dann belegen verschiedene Kurse, die da von Mathematik, Produktionsmanagement, Strömungsmechanik, Regelungstechnik, Bauteilgestaltung, Chemie, Korrosionsschutz, Produktentstehung, Ermüdungsfestigkeit, FEM und Numerik. Also ich höre hier überall schon die ganzen Mitarbeiter, die jetzt hier in dem Podcast sind, die finden sich ja alle wieder. Dann Zuverlässigkeit und Werkstoffentwicklung. Das wird alles dazu sortiert und jede Vorlesung hat einen gewissen Anteil an additiver Fertigung. Somit geht also der Studierende mit einem umfassenden Maschinenbaustudiumswissen dann von dieser Hochschule.
Gibt es vergleichbare Einrichtungen an anderen deutschen Hochschulen?
Nun ja, es gibt natürlich mittlerweile an fast jeder Hochschule solche additiven Fertigungsverfahren, Lehrstühle, das braucht man gar nicht mehr aufzählen. Es gibt Sonderforschungsbereiche, es gibt auch halb professionelle, also mit professionell meine ich firmengetriebene Einrichtungen. Ich denke, dieses Alleinstellungsmerkmal mit dem Zusammenpacken von all dem ingenieursmäßigen Wissen ist schon was Besonderes. Aber es hat aufgrund des Hypes, weil halt jeder drauf gesprungen ist, hat es nicht mehr so dieses ganz, ganz große Alleinstellungsmerkmal.
Okay, danke Erik. Jetzt habe ich gehört, was ihr alles gelernt habt am DMRC. Meine Frage ist das dort gewonnene Know-how heute im jeweiligen, in eurem Berufsalltag noch relevant? Schließlich ist die junge Technologie höchst dynamisch. Falls das nicht so ist, wie haltet ihr euch up to date? Der Anfang macht bitte Uli.
Ja, kann ich 100% unterstreichen. Alles, was wir am DMRC über die Jahre gelernt haben, ist zumindest in meinem Arbeitsalltag immer noch up to date, will ich nicht sagen, aber wir begegnen den Problemen auch in unserem Arbeitsalltag immer noch. Ich erinnere mich gut an ein Projekt, was wir damals für die ESA bearbeitet haben am DMRC, wo ja nach damaligem Stand der Technik sowohl die Bauteile als auch Prüfkörper ja mit einem Permanentmarker beschriftet wurden nach dem Baujob, um dann nachzuvollziehen, nachher in einer Excel-Tabelle, ja, an welcher Stelle stand Bauteil 1, an welcher Stelle stand Bauteil 5. Und ich bin mir sicher, dass alle anderen aus der Runde genau diese Problemstellung beziehungsweise diese Herangehensweise auch noch kennen, dass man Prüfkörper, Zugstäbe, Dichtewürfel etc. entweder aufwendig im CAD kennzeichnet oder mit dem Adding und dann ja eine aufwendige Datenhaltung dahinter hat. Und das sehen wir tatsächlich immer noch am Markt, weshalb es gut ist, dass wir das auch tatsächlich in der Realität mal selber erlebt haben, um jetzt eine Lösung zu entwickeln, die den Leuten diese Arbeit abnimmt und mehr Sicherheit in die Prozesse bringt. Und das zweite Thema, was immer noch top aktuell ist, Prozesskostenrechnung, sagte ich eben, war ein Thema, was ich am DMRC begleitet habe für verschiedene Fertigungsprozesse, aber auch die komplette Prozesskette, bis das Bauteil dann letztendlich versendet werden kann. Und das ist, glaube ich, immer aktuell, weil am Ende des Tages geht es darum, dass Unternehmen, die dann zum Beispiel auch in unsere Software investieren, einen Return of Invest bekommen und dass man das auch gut und plausibel vorrechnen kann und das hilft uns ja täglich.
Danke dafür. Jan-Peter, was ist deine Antwort?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja mit denen zusammen dieses Ingenieurdienstleistungsbüro und wir bedienen breite Märkte, viele Branchen. Und es ist so, dadurch, dass es eben halt immer weniger Fachkräfte gibt, müssen die Leute gucken, dass sie irgendwie ihre Fertigung automatisieren, gerade wenn sie Einzelteilfertigung haben. Und da ist eben halt die Themenstellung, die wir eben halt am DMRC gelernt haben, immer noch weitreichend dahingehend, weil es das DMRC, wie Erik schon sagte, eben halt seit 2007 oder 2008 gibt. Dann gucken die eben halt, aha, wie lange gibt es das DMRC? Oh ja, so lange so. Und dann kommt der Brüggemann daher, sehr gut. Dann wird der wohl wissen, was da los ist, weil die haben eben halt lange Zeiterfahrung. Von daher ist das DMRC immer noch schon noch ein bisschen anderen weiter voraus, weil eben halt die anderen erst später aufgesprungen sind. Nichtsdestotrotz haben diese Leute, die diesen Fachkräftemangel haben, eben halt meist keine Erfahrung mit 3D-Druck und deshalb muss man da auch gar nicht unbedingt an der Speerspitze der Forschung sein, sondern da reichen die Erfahrungen, die man gemacht hat über die Zeit, kann denen dann eben halt helfen, dass sie dann quasi Konstruktionen so umkonstruieren, dass sie eben halt für den 3D-Druck druckbar sind. Und ein weiterer Punkt dabei ist eben halt auch die Reproduzierbarkeit. Wie gesagt, gerade bei Einzelteilfertigung oder wo viel Handarbeit angelegt wird, da ist eben halt noch ein weiterer Punkt, diese Reproduzierbarkeit. Und um die Frage nochmal, sag ich mal, den Loopback zu machen, ist eben halt, wie ich es anfangs gesagt habe, dass das schon eine wichtige Geschichte ist, was man gelernt hat und wie gesagt, es beschäftigt uns quasi jeden Tag immer wieder aufs Neue.
Danke. Thomas, wie siehst du das?
Ja, also vorweg, natürlich liegt der Fokus jetzt gerade hier bei dem, was wir gelernt haben am DMRC auf Additiv, aber also wir haben nicht nur Additiv gelernt am DMRC, ne? Wir haben auch viele andere Dinge gelernt und natürlich sind viele Dinge davon einfach immer noch genauso relevant den ganzen Tag. Aber tatsächlich zum Bereich Additiv, es ist nicht mehr der Fokus bei mir tatsächlich. Also wir haben eben die Optimierungssoftware für Additiv gebaut und darauf beruht jetzt ja quasi auch mein professioneller Business-Alltag quasi. Allerdings haben wir auch festgestellt, Additiv ist nicht die einzige Fertigungstechnik, die es so gibt. Und Additiv ersetzt auch nicht alles. Und sind damit mit unserer Software weitergegangen Richtung Gussverfahren und Fräsverfahren und sowas und auch dort die automatisierte Generierung von produktionsfertigen Geometrien voranzutreiben. Das ist eigentlich das, was aktuell eher so meinen Arbeitsalltag beschreibt. Aber gleichzeitig ist halt doch immer noch die Kontakte in die ehemaligen DMRC-Partner, oder also für mich jetzt ehemalig, aber die meisten Firmen sind ja immer noch Partner im DMRC, immer noch sehr wertvoll. Und dort ist natürlich immer noch die Frage, okay, wann lohnt sich denn welches Fertigungsverfahren? Und das unterstützen wir quasi im Alltag auch noch. Die Frage, kann ich eine Geometrie, ein Bauteil, was ich optimieren möchte, fertigen möchte, wie schnell und einfach kann ich prüfen, ob es sich kostengünstig, additiv oder anders herstellen lässt? Weil letztlich, da wird sich auch der Uli noch gut daran erinnern können, dem Kollegen, mit dem wir da zusammengearbeitet haben, gab es mal den Spruch von Boeing, Cost is not everything, cost is the only thing. Und also das ist immer guter Wortwitz wieder. Aber das ist, am Ende steht es ja immer unten drunter, das muss sich wirtschaftlich tragen können, egal welches Fertigungsverfahren. Und dem Kunden ist es dann meistens irrelevant, welches Verfahren. Es muss halt unterm Strich passen. Und das finde ich super spannend, dass wir halt diese Ausbildung bekommen haben am DMRC. Was geht alles mit Additiv, was geht nicht mit Additiv? Und damit tatsächlich sehr gut gucken können, wenn der Kunde eine bestimmte Herausforderung hat. Wie können wir diese Herausforderung am besten lösen, mit welchem Fertigungsverfahren? Das finde ich super spannend. Und da bin ich eben immer noch mit aktiv, auch natürlich mit den Kollegen im Konzern, die die Baujobvorbereitung und die Prozesssimulation machen für Kunststoff und für Metall. Ja, man vergisst das ja nicht, ne? Also 5, 6, 7 Jahre lang Tag und Nacht additiv, das bleibt.
Okay, weiter geht's mit Alexander. Alexander, ist das, was du gelernt hast, für dich heute auch noch relevant?
Ja, absolut, muss ich sagen. Ich habe sehr viel im Bereich Analytik bei dem DMRC mich mit beschäftigt. Das bedeutet Rasterelektronenmikroskopie. Wir haben uns wirklich im kleinen Detail angeschaut, was passiert denn eigentlich da, wenn ich Material aufgetragen habe im Schmelzpool. Also ich habe mich mit Laserauftrag, LPWF beschäftigt, also im Pulverbettbereich. Ja, was passiert denn da genau? Welche Einflussgrößen gibt es da? Jetzt, wenn eine Maschine zum Beispiel auch verändert wird und der laminare Strom oberhalb der Pulverdecke jetzt effektiver ist, was hat das für eine Auswirkung plötzlich? Und was muss ich dann später beachten bei der Wärmebehandlung zum Beispiel? Und so etwas Ähnliches mache ich heute auch. Wir als Makino haben jetzt eine Maschine an den Markt gebracht bei der Formnext, die fähig ist, im Highspeed-LMD-Modus zu arbeiten. Das heißt, normales LMD fährt bei 2 Meter pro Minute, also bis zu 2 Meter pro Minute. Das ist schon schnell. Wir fahren mit 30 bis zu 30 Meter pro Minute. Und damit haben wir auch die Randbedingungen geändert. Und man muss genau schauen, was passiert da im Schmelzpool, der kleiner geworden ist. Was hat das dann für eine Auswirkung, wenn wir jetzt Bauteile aufbauen? Für welche Werkstoffe macht das denn Sinn? Für welche Anwendung macht das Sinn? Das ist natürlich auch ein Bereich, der bei mir noch gewachsen ist, das Verständnis für Anwendung. Natürlich hatten wir beim DMRC viele Partner aus verschiedenen Industriesegmenten, wie zum Beispiel Baker Hughes und Boeing und Lego war auch mit dabei. Und mit allen habe ich auch Projekte gemacht und das war schon sehr spannend, weil man sich damit auseinandersetzen musste, mit welchen Problemstellungen die jeweiligen Unternehmen an die additive Fertigung rangehen. Und wenn man dieses Wissen hat und auch versteht, wie die einzelnen Verfahren funktionieren, kann man auch das beste Verfahren auch wählen, um ein jeweiliges Bauteil oder Werkzeug herzustellen.
Okay, danke. Dominik, was ist deine Antwort?
Ja, also ich kann das auch auf jeden Fall bestätigen, dass das, was man am DMRC gelernt hat, beziehungsweise lernen durfte, auch über die Technologie, mit der man sich jetzt selber beschäftigt hat. Ich hatte es eingangs erwähnt, ich war im Metallpulverbett, habe ich mich umgetrieben, aber im Austausch mit den Kollegen oder auch bei den Vorträgen auf den DMRC-Meetings, wo dann die jeweiligen Projektergebnisse präsentiert wurden, hat man auch viel Wissen mitgenommen im Bereich Kunststoff, sei es da im Pulverbett auch oder bei FDM, die verschiedenen Technologien. Das ist eben auch das Schöne am DMRC gewesen, dass dort ja so ziemlich jede AM-Technologie vor Ort war und durch den Zusammenschluss der unterschiedlichen Maschinenbaulehrstühle war das im Prinzip wie so ein kleines Trainee-Programm, was man da durchlaufen hat, weil man sich ja als Doktorand eben auch dann um seine Sachen kümmern musste. Ich war dann zum Beispiel auch oft mit Alexander beispielsweise am Lehrstuhl für Werkstoffkunde oder mit Stefan am Lehrstuhl für Partikelverfahrenstechnik. Und da konnte man alles aufsaugen. Und im Prinzip das, was man im Studium so auf Folien und Tafelbildern mal gesehen hat und dann für die Klausur auch gelernt hat, mal physisch anwenden sozusagen. Mhm. Und das war sehr, sehr wertvoll. Was aber fast noch wertvoller ist für meine jetzige Rolle bei Nikon SLM, sind die aufgebauten Industriekontakte. Das hatten jetzt auch schon einige der ehemaligen Kollegen erwähnt, dass eben durch die Struktur, die Erik anfangs auch erläutert hatte, fantastische Industriekontakte aufgebaut wurden. Und wenn ich jetzt so an die laufenden Projekte denke, da sind viele, viele bekannte Gesichter, die man immer wieder gerne sieht. Und ja, deswegen profitiere ich da enorm von in meiner derzeitigen Rolle.
Okay, danke. Weiter geht's mit Stefan, in diesem Fall Stefan Leuders.
Ja, bei mir ist es so, inzwischen gucke ich seit 15 Jahren intensiv auf die additive Fertigung. Und ich würde behaupten, dass man in den Jahren auch wirklich recht früh ein tiefes Verständnis aufgebaut hat, welche Vorteile, aber auch welche Limitationen mit dieser Technologie einhergehen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, additive Fertigung ist nicht das Allerheilmittel. Es gibt weiterhin andere Technologien, die mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung haben. Aber dadurch, dass man recht früh damit angefangen hat, sich intensiv damit zu beschäftigen, hat man, glaube ich, eine gute Basis geschaffen, um die Vorteile auch in andere Branchen reinzubringen und die Vor- und Nachteile gut erklären zu können und den Mehrwert herauszuarbeiten. Und ich hatte es eingangs erwähnt, wir sind im Bereich Werkzeugbau für den Kunststoffspritzguss und Aluminiumdruckguss tätig. Das sind jetzt Branchen, die vielleicht nicht wie Medizintechnik, Luftfahrttechnik etc. sehr früh auf diese Technologie gesetzt haben und wo es auch heute noch immer wieder Erklärungsbedarf gibt, welcher Mehrwert sich einstellen kann. Das gelingt mit mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat und ja, aufgrund des Umstandes, dass man sich recht früh damit angefangen hat, intensiver auseinanderzusetzen, sehr gut. Das ist der eine Punkt, den ich auf jeden Fall sehe. Darüber hinaus ist es so, dass wir schon sehr früh auch angefangen haben, intensiv, der Alexander hat es erwähnt, sich mit den Wechselwirkungen vom Prozess, zum Beispiel mit dem Material, zu beschäftigen. Und das ist auch heute in meinem jetzigen Alltag immer noch wichtig, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir neue Werkstoffe entwickeln für die additive Fertigung und diese Werkstoffe nachher prozesssicher und wirtschaftlich ja, in Prozessrouten verankern wollen. Das ist auch im Hinblick auf den Werkzeugbau und auf die Branche mit ihren ganz speziellen Anforderungen wichtig, dahingehend, dass die Werkstoffe, die heutzutage häufig über AM laufen, weiterhin nicht die Werkstoffe sind, die halt der Werkzeugbau sieht. Und da sehe ich halt oftmals ein gewisses Spannungsfeld, da die klassischen Werkzeugstähle definitiv nicht zu den Prozesscharakteristika von AM passen. Und dieses Spannungsfeld aufzulösen und anzugehen, ich glaube, da braucht es auch ein sehr gutes Prozessverständnis auf der einen Seite und ein Materialverständnis. Und beides wurde zur Zeit der Universität Paderborn, zur Zeit des DMACs erarbeitet. Und davon profitiere ich definitiv noch heute.
Okay, danke Stefan. Weiter geht's mit dem anderen Stefan, Stefan Josupait. Hallo Stefan, was ist deine Antwort?
Also tatsächlich muss ich sagen, wir haben unglaublich tiefes Know-how aufgebaut damals. Wir standen wirklich knietief in den Prozessen drin. Der Erik hat immer gesagt, man muss auf dem Laser reiten und ich glaube, wir sind auf dem Laser geritten, nicht nur einmal. Das kommt natürlich dadurch, dass wir sehr, sehr starke Industriepartner hatten. Zum einen, die viel Wissen mit eingebracht haben, wir das Wissen dann gemeinsam vermehrt haben. Wir aber auch sehr, sehr interdisziplinär gearbeitet haben zwischen den verschiedenen Lehrstühlen und Disziplinen. Und wir sind tatsächlich seit dem Verlassen des DMRC selten Projekte untergekommen, die eine derartige Tiefe hatten. Was aber nicht schlimm ist dahingehend, weil die Grundlagen, die wir erarbeitet haben, das Know-how, die Wirkprinzipien, die Physik ändert sich ja nicht. Das heißt, vieles ist heute noch relevant und lässt sich auch auf neue Technologien und Anwendungen anwenden und ist insofern eine große Hilfe, um die Technologie weiter zu beschleunigen. Und was ich so ein bisschen persönlich sehe, was sich geändert hat seitdem, ist eigentlich die Bandbreite an Applikationen, die durch additive Fertigung umgesetzt werden. Das ist sicherlich eine Folge von einmal Fortschritt von Technologie, also Druckdurchsätze gehen rauf, Kosten gehen runter, neue Materialien sind verfügbar, etc. Aber auch durch den Bildungs- und Wissenansatz. Immer wenn ich gefragt werde, was ist die größte Hürde für additive Fertigung, dann sage ich, hey, das ist einfach das Wissen, dass die Bandbreite an Ingenieuren, Entwicklern, Produktdesignern wissen sollte, was ist möglich und was macht aber auch Sinn. Und ich denke dadurch, und das ist nach wie vor das größte Feld, wo das DMRC mitarbeitet, in die Ausbildung zu investieren, in die Ingenieure von morgen und so letztendlich 3D breiter und sinnvoller zu nutzen.
Danke, Stefan. Weiter geht's mit Lena.
Ja, genau. Anders als Stefan war ich gar nicht so die ganz tief in den Prozessen und Materialentwicklung und so weiter tätig war, sondern für mich war damals AM auch schon eher der Joker, der mir Dinge ermöglicht hat in der Anwendung, die ich sonst so nicht nutzen konnte. Und da habe ich natürlich am DMRC sehr stark davon profitiert, dass in den ganzen Verfahren diese großen Fortschritte erzielt wurden, die ich dann quasi nutzen konnte wieder für die Anwendung. Und ähnlich ist es eigentlich auch heute bei uns im beruflichen Alltag noch. Wir sind gar nicht die ganz tief in den Prozessen irgendwie drin sind, sondern wir sind dann die den Joker AM und dieses breite Wissen, was wir am DMRC nutzen konnten oder erwerben konnten, jetzt nutzen können, um dann den Kunden dann ein breites Bild zu geben und zu bewerten. Und dann haben wir eben das große Glück, dass wenn es dann tatsächlich in die tiefen Spezialthemen reingeht, dass wir dann das tolle Netzwerk haben von den Leuten, die auch immer noch in der Branche tätig sind. Und wir hatten letztens noch einen Spezialfall, wo wir dann auf Dominik zugegangen sind, der uns dann von der Prozessseite mit seinen Kollegen dann unterstützen konnte, sodass wir dann das Thema auch lösen konnten. Also ja, ich profitiere unglaublich davon, dass man so einen breiten Einblick bekommen hat und dieses Wissen, was man da erworben hat, bietet uns auf jeden Fall einen Vorsprung, den wir dann an unsere Kunden auch weitergeben können, sodass wir da einfach das Anwendungsfeld weiter vorantreiben können.
Perfekt, danke. Eine spontane weitere Frage an dich habe ich. Du bist die einzige Frau hier in der Runde. Warst du auch am DMRC alleine als Frau?
Also alleine war ich nicht. Zu meiner Zeit hatte ich zwei Kolleginnen noch da. Also wir waren so 10-15% Frauen, würde ich sagen. Ich glaube, ist auch immer noch so. Aber es macht auch Spaß, mit den Jungs da zu arbeiten und ist jetzt nicht so eine Stimmung, wo man da als Frau in irgendeine Sonderrolle gedrückt wird oder sonst was. Also macht Spaß, obwohl man in der Minderheit ist.
Okay, klasse, danke. Erik?
Ich schaue mal, was ich so gelernt habe. Und was ich immer schon gerne gemacht habe, war Netzwerken. Und wir haben dieses Netzwerken wirklich ausgebaut. Und wenn ich Dominik höre, wenn ich Lena höre, ein Stefan, dann viele Stefans, ein Alex und so, und alle, die hier sind, die nutzen diese Netzwerke, die wir damals aufgebaut haben. Wir waren zu meiner Zeit 30 Industriepartner, die alle etwas dazu beigetragen haben, die alle etwas wollten, etwas wissen wollten über 3D-Drucken, die weitere Erkenntnisse wollten. Und genau das konnten wir transportieren. Und der Trick ist es gewesen, das zusammenzubringen. Also Bedarfe rauszuarbeiten, Möglichkeiten rauszuarbeiten, etwas Neues zu bringen und Alleinstellungsmerkmale zu generieren. Ich habe dort unheimlich viele Vorträge gehalten, habe die Technik nach vorne gebracht, habe dann in der Regel abgeschlossen mit dem Satz, den ich von Bill Gary, der war seinerzeit bei Boeing, der uns geprägt hat, und der Satz lautete: How far can you imagine? Und ich glaube, das hat uns alle getragen, dieser Satz: Wie weit wollen wir denken, wie weit können wir denken, sind wir bereit, um die Ecke zu denken, zu kombinieren und für alle Beteiligten einen Benefit zu erlangen.
Okay, eine letzte Runde im Kreise der Anwesenden drehen wir noch. Mit Blick auf die Uhr bitte ich allerdings um eine sehr kurze Antwort jeweils. Die Frage lautet: Was ist das spannendste AM-Projekt, von dem ihr je gehört habt? Den Anfang macht bitte Lena.
Die Frage ist schwierig, weil ich finde, es gibt viele spannende Projekte, gerade so in sicherheitsrelevanten Bereichen, wo AM immer mehr Anwendung findet. Aber da ich glaube, dass die Kollegen da später nochmal drauf zurückkommen, habe ich ein anderes Beispiel, wo ich gestern zufällig drauf gestoßen bin. Also spannend eher in dem Sinne, was ist möglich mit wenig Möglichkeiten, hat mir gestern ein Student vom Formula Student Team einen Wärmetauscher gezeigt mit einer super komplexen Geometrie, der so, glaube ich, einfach vor 10, 15 Jahren in der Formula Student keine Anwendung hätte finden können. Und deshalb finde ich einfach eher spannend, was die Technologie macht im Blick auf immer mehr Anwendungen, immer breitere Anwendungen, immer massentauglichere Anwendungen.
Perfekt, danke. Erik, du hast am meisten Lebenserfahrung hier, glaube ich. Was fandest du am spannendsten?
Ich dachte immer, du seist älter als ich.
Das klären wir später.
Sei es drum. Ja, ich habe natürlich viele Industrieprojekte gehabt, die irre interessant waren und die auch sehr, sehr weit rausgetragen wurden. Was mich sehr bewegt hat, war das Arbeiten mit einem Behinderten. Der hatte also kurze Arme und sein größtes Problem war zu seiner Zeit noch, Steuerung alt entfernt gleichzeitig zu drücken. Wenn die Arme zu kurz sind, kannst du es nicht machen. Und für den haben wir eine Schale gebaut für seine Hände, wo am Ende dann Sensoren drin waren, wo er dann gleichzeitig die Tastatur bedienen konnte. Das lief am DKC, das war ein Mitarbeiter auch der Uni Paderborn. Das war super spannend. Da lernt man dann nämlich auch das Abformen und diese Bedürfnisse und wo drückt es denn hier, wo drückt es da. Das war ein tolles Projekt.
Finde ich auch. Stefan, hast du was vergleichbar Spannendes?
Also das spannendste Projekt, dem ich begegnet bin, ist eine Firma, die stellt personalisierte Fahrradsättel her. Und das ist wirklich gelebte Mass Customization, also wirklich genau angepasst auf die Geometrie des Radfahrers. Und dazu gehört natürlich auch der Prozess, den Abdruck von den Sitzknochen zu nehmen und diesen Abdruck irgendwie zu scannen. Aber das funktioniert, ist ein tolles Produkt und ich habe mir von passionierten Radfahrern versichern lassen, das ist der bequemste und beste Sattel, die denen je gefahren sind. Und ich denke, es ist ein Beispiel dafür, was möglich ist mit richtiger Scan-to-Design-Integration. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich noch viel mehr sehen in Zukunft.
Okay, danke. Der Ball geht weiter an den anderen Stefan Leuders.
Und der probiert die Frage ein bisschen aus der Materialecke zu beleuchten. Ich finde das Thema Multimaterial ein sehr, sehr spannendes und ich denke, dass die additive Fertigung hier große Möglichkeiten bietet. Das heißt, Bauteile, Werkzeuge mit verschiedenen Materialien gleichzeitig umzusetzen und das passende Material an der passenden Stelle zu haben, um einfach den Anforderungen gerecht zu werden. Ich denke, da werden wir noch viel von hören und mitunter, und das freut mich sehr, gibt es ein größeres EU-finanziertes Projekt an der Universität Paderborn, Made 3D, was genau da ansetzt auf ein computerbasiertes Multimaterialdesign, welches mittels LPBF und LMD nachher umgesetzt werden soll.
das finde ich sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist genau der passende Ansatzpunkt und da wird, glaube ich, noch sehr, sehr viel passieren.
Danke, Stefan. Dominik, hast du auch ein spannendes Beispiel für uns?
Ja, jetzt hat der Stefan mir die Antwort geklaut. Aber gut, dann wenn ich in die Vergangenheit gucke und dann auf Produkte, da hat der andere Stefan mich quasi gerade so ein bisschen inspiriert. Ich finde die Schuhe von dem großen deutschen Sportartikelhersteller, als die rausgekommen sind, das fand ich wirklich, wirklich schön, weil das so das erste Consumer-Produkt war, was, ich meine, sie sind teuer, aber was sich irgendwie jeder leisten könnte. Das finde ich cool. Und wenn man jetzt so in die nähere Zukunft guckt, denke ich, werden extrem spannende Projekte so rund um das Thema künstliche Intelligenz, sei es Legierungsentwicklung, sei es Prozessparameterentwicklung oder auch Prozesscontrol. Da in die Richtung wird, glaube ich, extrem viel passieren. Und das ist super spannend zu beobachten.
Danke, Dominik. Weiter geht's mit Alexander.
Ich finde das Thema Drucken von Zellen sehr interessant. Ich meine, der erste Burger, der gedruckt wurde, der erste Patty, der war unglaublich teuer, aber da gibt es natürlich Fortschritte und der war wohl auch nicht wirklich saftig. Also man hat da auch irgendwie jetzt mit Fetten auch gearbeitet und ich finde ja, oder persönlich bin ich ein Trekkie und fand das immer super und da gibt es Replikatoren und das ist etwas, wo es auch in diese Richtung geht. Also wenn man wirklich mal so anschaut, was sich die Leute überhaupt vor 20, 30 Jahren mal überlegt haben, was heute schon umsetzbar ist, das finde ich spannend.
Weiter geht's mit Thomas.
Ja, ich finde es ganz spannend, ein bisschen die Entwicklung insgesamt. Ich weiß, 2013, ich wollte einen Radträger für die Formula Tune drucken, der ist so 20 Zentimeter lang, passt gut in eine kleine 250, 280er Maschine. Und da war irgendwie der erste Spruch, ach, sowas Großes kann man nicht drucken, so ein Quatsch, geh damit nach Hause. Jetzt gibt es aber eben die ganzen Raketen gedruckt, die Terran von Relativity Space zum Beispiel. Also wie wir von dem kleinen Pulverbett halt über andere Verfahren auch, ja, aber wirklich zu echt großen Strukturen kommen, das finde ich super spannend.
Danke. Jan-Peter?
Ja, da kann ich mich Thomas nur anschließen. Also ich sehe das auch als Gesamtprojekt. Damals war man begrenzt in der Größe. Heute druckt man ganze Häuser mit Hilfe eines 3D-Druckers. Und was mir natürlich als Mechaniker beziehungsweise eben halt auch als Konstrukteur sehr viel Freude bereitet, ist, dass es nicht mehr nur Bauteile sind, die man anguckt, die toll aussehen, sondern die tatsächlich auch halten, gemäß dem Motto, raus aus der Vitrine, rein in die Baugruppe, und dafür stehen wir auch, und das finde ich insgesamt eben halt der 3D-Druck an sich ein tolles Projekt ist.
Danke. Und Ulrich?
Ich muss mich dafür ein relativ langweiliges Thema entscheiden, bin aber immer wieder begeistert im Alter von der Flexibilität des 3D-Drucks, also dass man sich schnell von heute auf morgen Ersatzteile fertigen kann. Erstens im industriellen Umfeld, wo man Ausfallzeiten von Zügen, Flugzeugen, Bussen oder Anlagen, Fertigungsanlagen reduzieren kann, einfach weil man schnell ein Ersatzteil beschaffen kann, was sonst über die Lieferkette vielleicht Wochen oder Monate dauern würde. Und ich sehe immer mehr, dass das auch in den privaten Bereich überschwappt. Ich sag mal im Bereich Handwerk, Heizung, Sanitär, wo schnell man ein Ersatzteil für 10, 20 Euro helfen kann, eine Anlage in einem Wiederbeschaffungswert von 15, 20.000 Euro einfach länger zu betreiben.
Okay, danke. Danke, Ulrich. Danke an euch alle. Und damit sind wir schon bei der Schlussfrage. Sie geht raus an Erik. Erik, worauf bist du rückblickend auf deine Zeit am DMRC besonders stolz? Und was würdest du gegebenenfalls heute anders machen?
Wenn ich mir hier die Runde angucke, bin ich stolz auf Menschen. Die Menschen haben viel geleistet, haben im Pulver gestanden. Mir wurde auch nachgesagt, dass ich bis knietief in den Pulver stehe. Diese Menschen haben viel gemacht. Wir haben eine super hohe Sichtbarkeit gehabt. Wir waren auf allen Konferenzen unterwegs. Wir waren wirtschaftlich erfolgreich. Wir haben am Ende relativ wenig Budget gehabt, aber sehr viel mit den Partnern zusammen gemacht und ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Aber der Erfolg ruht auf vielen Schultern, nämlich auf diesen Menschen. Und wir haben hier nur 9. Es haben 29 promoviert. Davon sind 29 noch oder sind 20 jetzt irgendwo anders in irgendwelchen anderen Bereichen. Wir haben ja bewusst auch nur die Leute ausgesucht, die noch im Additiven unterwegs sind. Wir haben unzählig viele Menschen, unheimlich viele Studierende, die im AM unterwegs sind. Mir fallen auf den Schlag 10 Namen ein, aber es sind bestimmt 50 oder noch mehr, die im Additiven unterwegs sind, die wir jetzt ja nicht in diesem Podcast haben konnten. Das macht mich stolz. dass wir so viel Sichtbarkeit erreicht haben während dieser Aufbruchsphase? Zweite Frage war, was würde ich anders machen? Ich glaube, so viel würde ich gar nicht anders machen. Das ist sehr, sehr gut gelaufen. Wir hatten eine sehr gute Zeit. Ich würde vielleicht noch ein kleines bisschen professioneller mit den Studierenden umgehen. Dort noch wesentlich mehr Industrie. Wir hatten schon viel Industrie, aber das noch weiter industriell triggern, das ist, glaube ich, etwas, was man machen könnte. Und für mich persönlich, Jan-Peter hat es aufgeworfen, ich würde versuchen, wenn ich das nächste Mal am Anfang meiner Karriere bin, Maschinenelemente, also das zentrale Fach im Maschinenbau, auch schon beim ersten Mal zu bestehen.
Okay, danke Erik. Ich wundere mich so ein bisschen, ihr habt alle Arbeitsschutz gelernt und gleichzeitig habt ihr, wenn ich euch richtig verstanden habe, alle knietief im Pulver gestanden. Nein, war Spaß. Ich weiß, dass das nur eine Metapher war. Liebe Dämmerzähler, ich danke euch für die große Runde, dass ihr alle da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich habe viel gelernt. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch alle. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war sie schon, die Folge 79. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Amazon Music Podcast und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Anregungen oder Kritik äußern wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse s wie Stefan in diesem Fall und direkt daran geschrieben Asche wie Asche, gelesen also Sasche. Sasche@vdi-nachrichten.com. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3D-Drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com/lesen. Dort warten 8 kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Heute habe ich noch ein weiteres tolles Angebot für Sie. Wie wäre es beispielsweise mit einer kostenlosen E-Paper-Ausgabe der Fachzeitschrift Konstruktion? Sie erscheint ebenfalls in den VDI-Verlagen und widmet sich regelmäßig natürlich auch der additiven Fertigung. Interesse? Dann schauen Sie doch einfach mal hier. www.ingenieur.de/con-Ausgabe-gratis. Ein Wort, Con wie Konstruktion, Ausgabe gratis, wie gesagt, alles durchgeschrieben, Con-Ausgabe gratis. Der Einfachheit halber setze ich beide Links natürlich auch in die Shownotes dieses Podcasts. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, munter bleiben, auf Wiederhören und tschüss.